Steuern, Rente, Migration. Was halten junge Leute von der Politik der Bundesregierung? Die Bundesregierung hat sich für den Herbst viel vorgenommen. Reformvorhaben zur Rente, bei den Steuern, am Arbeitsmarkt stehen auf der Tagesordnung des Bundestags. Der Kanzler sagt, er wolle Deutschland wieder flott machen. Dabei geht es nicht nur um die Gegenwart, wie die Rente heute ausgestaltet wird zum Beispiel, welche Bildungschancen junge Menschen erhalten oder wie der Sozialstaat künftig finanziert wird, entscheidet maßgeblich über die Zukunft der jüngeren Generationen, also derjenigen, die diese Reformen über Jahrzehnte mittragen und mit ihren Folgen leben müssen. Treffen die Vorhaben die Erwartungen junger Leute? Auch dazu Fragen an Wendelin Haag vom Deutschen Bundesjugendring. Guten Tag, Herr Haag.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Herr Haag, der DBJR spricht für junge Menschen zwischen ungefähr 14 bis 27 Jahren. Wie schätzen Sie ganz generell die Stimmung junger Leute gegenüber der Politik derzeit ein?
Ja, die Lebensrealität junger Menschen ist unterschiedlich. Demzufolge sind auch politische Einstellungen und Stimmungen sicher vielfältig. Was wir, denke ich, schon insgesamt sagen können, ist, dass einerseits junge Menschen gerade in vielfältigen Krisen aufwachsen, von der Klimakrise bis hin zu Kriegen in Europa, sozialen Spannungen, Angriffen auf die Demokratie etc. Was wir auch festhalten müssen, ist, dass junge Menschen heute in unserem Land wenig geworden sind. Das heißt, dass es auch immer wiederum darum geht, jungen Menschen ihre Interessen und Anliegen überhaupt im politischen Diskurs verortet zu wissen. Was wir aber auch sagen können, ist, dass junge Menschen politisch im Schnitt sehr interessiert sind und vor allen Dingen sehr engagiert. Also 40% der 14- bis 29-Jährigen sind ehrenamtlich engagiert. Das ist die am stärksten engagierteste Altersgruppe. So, und gerade auch bei uns in den Jugendverbänden und Jugendringen, wo sich 6 Millionen ehrenamtlich und freiwillig einbringen, sieht man, dass die Bock haben anzupacken und das Gemeinwesen mitzugestalten.
Wenn Sie jetzt schon von Herausforderungen gesprochen haben, steht diese junge Generation denn vor größeren Herausforderungen als die vorige oder ist sie einfach schlechter darauf vorbereitet?
Ich würde auf jeden Fall sagen, sie stehen vor anderen Herausforderungen und die Vielzahl der gleichzeitig stattfindenden Krisen, das Erleben der Pandemie, in dem sie jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie bevorteilt worden sind als junge Menschen und auch das Wissen darum, dass eine vermeintliche Sicherheit brüchig geworden ist. Es gibt Abstiegsangst, es gibt wieder Krieg. Aber auch das Wissen darum, dass sie die Generation sind, die Klimakrise, Biodiversitätskrise etc. noch ihr Leben lang mit aushalten und durchstehen müssen, ist etwas, was sicher junge Menschen auch mental sehr belastet. Das sagen auch alle Studien zur psychischen Gesundheit junger Menschen.
Sind das die Themen, die die jungen Menschen am stärksten beschäftigen?
Ja, ich würde sagen, da gibt es natürlich auch viele, mal vielleicht drei Schlaglichter. Große soziale Frage für junge Menschen ist mit Sicherheit das Thema Wohnen. Wenn man sich vorstellt, junge Menschen ziehen zum ersten Mal aus. Sie müssen in der Regel dorthin ziehen, wo ihr Ausbildungs-, ihr Studien-, ihr Arbeitsplatz ist. Das sind oft die Ballungsräume. Sie haben weniges eigenes Geld. Das heißt, sie sind da besonders von betroffen, von hohen Mieten und wenig Wohnraum. Ein zweiter Punkt, die Gesundheit hatte ich angesprochen. Ein Drittel der jungen Menschen sagen, dass sie den Bedarf haben, psychologische Unterstützung zu haben. Das heißt, auch da sind sie stärker belastet als andere Altersgruppen. Und die ökologischen Krisen, für die sie eben selber nicht verantwortlich sind, aber die sie am stärksten ausbaden müssen ihr Leben lang, gehören da auch dazu. Aber tatsächlich Wir fordern ja eine eigenständige Jugendpolitik, weil wir denken, dass in jedem politischen Themenfeld und auch in jedem Ressort Anliegen und Interessen von jungen Menschen mit verhandelt werden müssten.
Aber nochmal zu den Themen, die jungen Menschen am stärksten beschäftigen. Ich vermisse eigentlich das Stichwort KI, denn künstliche Intelligenz, die macht ja möglicherweise die Bildungsabschlüsse, die jetzt noch erworben werden oder noch erworben werden können, überflüssig.
Das denke ich nicht, dass das die Perspektive junger Menschen ist, auch nicht der gesamten Gesellschaft. Was sicher richtig ist, dass junge Menschen digital affiner sind und auch da nochmal in einer anderen Welt aufwachsen als andere Generationen und dadurch andere Chancen, auch Teilhabemöglichkeiten haben, aber schon auch anderen Herausforderungen wiederum gegenüberstehen.
Die Reformpläne der Bundesregierung, treffen die eigentlich die Sorgen junger Leute?
Also sie treffen die Sorgen vielleicht in der Hinsicht, dass sie die Sorgen möglicherweise verstärken. Denn wenn wir in unseren Strukturen mit den jungen Menschen selbst sprechen, dann haben die den Eindruck, dass mit Blick auf Reformen zu stark nur der Bereich adressiert wird, der um Kürzungen, Einschränkungen auch von Leistungsansprüchen angeht und zu wenig der Bereich soziale Rechte von jungen Menschen zu stärken, Teilhabechancen zu verbessern, auch Prävention zu stärken und dass man ja auch im Sozialstaat entweder Anspruchsberechtigte die Leistungen, die ihnen zustehen, erschweren kann, an sie ranzukommen oder bürokratieärmer ihnen ermöglicht, dort leichter ranzukommen. Und da ist schon das Bild, dass es eher schwerer wird.
Stichwort Leistungskürzungen. Die Bundesregierung will ja das Rentensystem zukunftsfest machen. So ungefähr hat der Kanzler das auch formuliert. Was müsste denn aus Ihrer Sicht zugunsten dieser jungen Generation geschehen, die teilweise ja auch schon Beiträge zahlt in dieses Rentensystem?
Junge Menschen und auch die Jugendverbände, die sich bei uns im Bundesjugendring organisieren, sind sich da im Ziel einig mit der Bundesregierung, dass es richtig ist, das Rentensystem zukunftssicher und jugendgerecht zu machen. Nur sehen wir die Auseinandersetzung nicht in dem vielbeschworenen Generationenkonflikt, also alt gegen jung, sondern wir blicken eher aus der Perspektive intergenerationaler Gerechtigkeit auf das Thema und sagen, es gibt nicht so viel, was man nun älteren, von Armut betroffenen RentnerInnen nehmen kann oder soll, zugunsten von jungen Menschen, die dann auch irgendwann in Altersarmut erfallen, sondern es ist eine Frage der Finanzierung, wie wir dieses System finanzieren. Und da sind wir sowieso in der ganzen Sozialstaatsdebatte, aber auch eben bei der Rente, der Meinung, dass es dann darum geht, das stärkere, wohlhabendere Teil der Gesellschaft stärker zugunsten von Armutsbetroffenen dort ausgleichend agieren können. Oder ganz konkret bei der Rente, dass eben alle, die arbeiten, in ein Rentensystem einzahlen.
Zum Beispiel auch Beamte und Freiberufler und so.
Korrekt.
Was fehlt denn eigentlich aus Ihrer Sicht oder aus Sicht des Deutschen Bundesjugendrings in diesem Reformpaket, das die Koalition durchsetzen möchte? Welche Themen müssten dringend auf die Agenda, sind da aber nicht?
Ich würde gerne kurz zwei Punkte herausgreifen, die wir besonders kritisch sehen. Die Ampelkoalition wollte ja Kinder- und Jugendarmut beenden durch die Einführung einer Kindergrundsicherung. Das hat sie erkennbar nicht geschafft. So, sie hat stattdessen aber ein erstes Schrittchen in die Richtung gemacht, nämlich besonders armen Kindern über den Kindersofortzuschlag 25 Euro im Monat eine kleine ergänzende Sozialleistung zukommen zu lassen. Und dass nun die jetzige Koalition ausgerechnet da bei besonders von Armut betroffenen Kindern ansetzt und kürzen will, halten wir für grundfalsch. Etwas, wo uns etwas fehlt, ist, im Koalitionsvertrag steht eben, dass der Kinder- und Jugendplan des Bundes, also das Förderinstrument, das Kinder- und Jugendarbeit fördert, also Orte, wie auch wir welche sind, als Jugendverbände, wo junge Menschen Demokratie erfahren, erlernen, mitgestalten, erhöht werden soll und dynamisiert werden soll. Also dass nicht die Preissteigerung sich zu Lasten der jungen Menschen auswirken. Das hat die Koalition jungen Menschen zugesagt im Koalitionsvertrag und da ist nichts passiert. Und das sollte dringend noch in den verbleibenden circa 2 Jahren von der Koalition bearbeitet werden.
Herr Haag, was müsste denn die Bundesregierung aus Ihrer Sicht eigentlich tun, damit junge Menschen sich von ihr ernst genommen fühlen?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde sogar sagen, ein entscheidender Punkt. Junge Menschen wollen wie alle Menschen mit ihren Interessen, Anliegen, Bedarfen gehört, gesehen und beteiligt werden. Und jetzt haben sie da erstmal eine besonders herausfordernde Ausgangssituation, weil sie bei den meisten Wahlen erst ab 18 wählen dürfen. Das heißt, sie sind auch für die demokratischen Parteien oft zu spät erst interessant. So, jetzt sind wir erstens für eine Absenkung des Wahlalters. Wir sind aber auch für stabile und nachhaltige Jugendbeteiligungsstrukturen, die wir zum Beispiel über unsere Fachstelle für Jugendbeteiligung in Klimafragen mit dem Bundesumweltministerium angefangen haben umzusetzen. Aber genau, wir hatten jetzt auch gute Anlaufpunkte Richtung Bundesverkehrsministerium und andere Häuser. Und da ist schon unsere Hoffnung, dass wir das wirklich nachhaltig verstetigen können. Also, dass junge Menschen direkt, indem sie als gewählte Vertreterin von anderen jungen Menschen mit Politik in Austausch kommen können, ihre Perspektive dort stärker einbringen können.
Was meinen Sie denn konkret mit diesen Beteiligungsstrukturen? Was sind das? Sind das runde Tische oder?
Also in Jugendverbänden setzen sich ja junge Menschen zusammen und erarbeiten in Gremien ihre politischen Positionen. So, und da können sie dann für Zehntausende, in manchen Verbänden für Hunderttausende oder Millionen in dem Verband sprechen, die daran mitgewirkt haben oder deren Delegierte daran mitgewirkt haben, sich in dem Bereich zu bilden, sich zu empowern und ihre Interessen zu artikulieren. Und diese junge Menschen gehen dann ins Ministerium und diskutieren zum Beispiel 1,5 Stunden mit dem Bundesumweltminister Carsten Schneider über aktuelle Gesetzesvorhaben. Und da bekommt die politischen Entscheidungs- und VerantwortungsträgerInnen oft eine Perspektive, die sie sonst nicht so oft zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich die eines 16-Jährigen, einer 17-Jährigen, eines 25-Jährigen.
Von welcher Art von Verbänden sprechen Sie eigentlich, Jugendverbänden? Sind es dann die Jugendverbände von Parteien oder auch andere?
Also bei uns im Deutschen Bundesjugendring sind die Parteijugendorganisationen nicht organisiert. Bei uns sind die Helfende, wie zum Beispiel die Jugendfeuerwehr oder die Jugend des THWs oder der DLG unterwegs, aber auch Jugendverbände, die kulturell unterwegs sind, die sich konfessionell organisieren, die Jugendverbände der Sozialverbände, der Jugendumweltverbände. Mein Heimatverband ist die Naturfreunde Jugend, aber auch Migrantinnen-Jugend-Selbstorganisation oder Selbstorganisation von jungen Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel die Deutsche Gehörlosenjugend ist bei uns unterwegs.
Ein solches Engagement setzt ja schon voraus, dass man den Willen hat, politisch zu wirken oder zumindest für die Allgemeinheit zu wirken, Interessen durchzusetzen. Ist das nicht ein relativ kleiner Teil der jungen Generation, die das tut?
Wenn wir jetzt den Freiwilligen-Survey von 2024 nehmen und sagen, 40% engagiert sich freiwillig und ehrenamtlich und 2/3 der sich nicht engagierten Schierenden sagen, dass sie das gerne tun würden, dass sie dafür aber mehr Zeit bräuchten oder bessere Rahmenbedingungen, dann sind da schon ganz schön viele bereit, sich einzubringen. Und Das Engagement beginnt und setzt oft an bei den eigenen Interessen. Also man fängt an, mit einem Freund zur Jugendfeuerwehr zu gehen oder bei der Naturfreunde-Jugend auf Ferienfreizeit zu fahren oder mit dem Bundesjugendwerk eine internationale Jugendbegegnung mit der AWO zu machen, etc. Das heißt, hier wird ehrenamtliches Engagement mit dem Nachgehen der eigenen Interessen verknüpft.
Und das entwickelt sich dann hin zu politischem Interesse oder flaut das dann irgendwann wieder ab?
Genau, das ist sicher sehr unterschiedlich. Also ich würde immer sagen, dass mit Kindern eine Ferienfreizeit zu gestalten und mit den Kindern zu entwickeln, was sie für Aktivitäten nachgehen wollen, wo sie hinfahren wollen, wie sie ihre Ferien verbringen wollen. Und das die Kinder mitbestimmen zu lassen, ist schon ein demokratischer, ist schon ein politischer Prozess. Und das tun unglaubliche viele an ganz vielen Orten in Deutschland, in Gruppenstunden, auf dem Land, in der Stadt, überall. Und dann gibt es wenige, die das primär tun wollen, also die dann sagen, hier Zeltlager aufbauen, Kinder und Jugendliche begleiten, vor Ort auszuhandeln, was man in der Stadt für die Jugend noch tun sollte, reicht mir nicht, sondern ich möchte es landesweit tun, ich möchte es bundesweit tun, aber in der Regel sind das eben junge Menschen, die vor Ort angefangen haben, sich zu engagieren und dann sagen, Mensch, ich möchte irgendwas für junge Menschen auch auf einer anderen politischen Ebene dann erreichen.
Sie haben ja Vorstellungen, Interessen von jungen Menschen formuliert, aufgezeigt, wie zum Beispiel Bildungsausgaben, Gesundheit, Klimawandel, Klimapolitik. Das sind Ideen, aber Politik besteht ja auch aus politischem Handeln, also so das Ringen um Mehrheiten, Durchsetzung von Interessen, Wahlkämpfe und so weiter. Haben junge Leute eigentlich ein Verständnis davon, dass das auch Teil von Politik ist und wie wichtig das sein kann?
Ja, total, weil das geschieht eben in den Jugendringen. Also Sie müssen sich vorstellen, bei uns kommen einmal im Jahr in der Vollversammlung junge Menschen aus über 50 Verbänden zusammen, aus unterschiedlichen Lebensrealitäten, mit unterschiedlichen, aus unterschiedlichen politischen Milieus und mit unterschiedlichen Wertevorstellungen. So die Basis ist Rechtsstaat, Demokratie, Menschenwürde, Menschenrecht ist für alle wichtig. So, und alles andere bei uns ist ein demokratischer Aushandlungsprozess. So, und wir sind nur stark, erstens, wenn wir von den jungen Menschen direkt gewählt werden und zweitens, wenn wir Positionen haben, die die jungen Menschen der Landjugend genauso sehen, vertreten und für sie stimmen wie der BUND-Jugend in Berlin-Mitte.
Politik als Aushandlungsprozess, als demokratischer Aushandlungsprozess geht vor allem über Parteien. Nun zeigen Studien, dass sich immer mehr junge Leute in Deutschland den Parteien an den Rändern zuwenden, nämlich der AfD und der Linken. Ich glaube, die Trendstudie Jugend in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass mindestens 20% dieser Altersgruppe die AfD wählen und 25% der Linkspartei. Wie erklären Sie sich die Attraktivität dieser radikalen Enden des Parteienspektrums?
Erstmal muss ich sagen, dass ich so mit der Interpretation nicht ganz einverstanden bin. Also ich bin nicht damit einverstanden, dass das eine radikale Ende die rechtsextreme AfD ist und dann auf der linken Seite das die Linke ist, sondern die Linke ist nach unserer Auffassung eine demokratische Partei. Ja, und es gibt sicher auch Linksaußenparteien, die MLPD, wo irgendwie Leute Stalin und Mao Zedong nachrennen oder so, die wirklich extremistisch sind. Aber die anderen demokratischen Parteien sind es nicht. Und da sollten wir auch aufpassen, die nicht gleichzusetzen, weil die AfD ist nach unserer Position eine rechtsextreme, eine menschen- und auch eine jugendfeindliche Partei.
Die AfD selber würde widersprechen.
Ja, das tun Rechtsextremisten und Rechtspopulisten in der Regel, dass sie sich nicht selber als solche definieren. So.
Aber was genau verfängt denn bei einer solchen Partei bei jungen Menschen?
Genau, auch da. Wer wählt die AfD am stärksten? Das sind Männer zwischen 40 und 60 Jahren. Wenn Sie alle Wahlergebnisse anschauen, kommt man zu dem Ergebnis. So, und jetzt passiert etwas Interessantes, nämlich, dass junge Menschen zuerst die AfD deutlich weniger gewählt haben als mittelalte Menschen.
So. 2021 zum Beispiel war das genau. Noch sehr gering. Mhm.
Genau. Und infolgedessen sind jetzt die Zuwächse bei jungen Wählern bei der AfD höher als bei anderen Parteien bei einzelnen Wahlen. Und daraus wird gemacht, junge Menschen wählen per se AfD mehr als andere Generationen oder andere Parteien. Und das ist falsch. So, Realität ist aber, dass junge Menschen in dieser Zeit zunehmend in einer Gesellschaft aufwachsen, in der rechte, rechtsextreme Narrative vor Ort in Familien, vielleicht auch in Vereinen, vielleicht auch in der Schule, salonfähig geworden sind. Das heißt, junge Menschen wachsen in einem Umfeld auf, wo bisweilen eben rechtsextreme Einstellungen, Überzeugungen auch vorhanden sind. Und sie können sich da nicht vollständig von frei machen. So.
Das heißt, das also Parteien an den Rändern sind inzwischen auch normal und akzeptiert. Das ist nicht mehr, sich ihnen anzuschließen oder sie gar zu wählen. Das wäre nicht mehr nur in Anführungsstrichen Protest.
Also unsere Sorge ist, dass wir Erwachsene es zu wenig geschafft haben in den letzten Jahren, dass auch der politische Diskurs sich ganz klar abgrenzt von Erzählungen und Handlungen, die demokratiefeindlich und gegen Menschenrechte und gegen die Menschenwürde sind. Ja.
Sie haben nun bestritten, dass die Linke eine Partei am extrem linken Rand wäre. Aber auffallend ist, dass die Linke und die AfD sehr gut in Sachen PR sind. Woran liegt das, dass die besser sind, junge Menschen anzusprechen?
Da stimme ich Ihnen zu. Ich stimme in den beiden Fällen zu, dass es aktuell diese beiden Parteien schaffen, stärker junge Menschen zu adressieren. Und das ist ja erstmal per se nicht schlecht, sondern da würden wir, das kann man jetzt sagen, haben wir immer schon gefordert, aber tun wir gerade auch nochmal mit Nachdruck, allen demokratischen Parteien zu sagen, die Interessen und Anliegen von jungen Menschen wahrzunehmen und zu adressieren und zum Beispiel in Jugenddialog, in Jugendbeteiligungsformaten mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen.
Herr Hack, was erwarten Sie, kurz gesagt, vom bevorstehenden Reformherbst für die junge Generation?
Ich erwarte erstmal wenig von Reformsommern, Reformherbsten und so weiter, sondern wir erwarten grundsätzlich, dass kontinuierlich eine nachhaltige und eigenständige Jugendpolitik gemacht wird, auch von dieser Bundesregierung. Und ich bin jetzt mal ganz bescheiden und arbeite mich nur am Koalitionsvertrag ab. Dort steht drin, eine mentale Gesundheit, eine Strategie für die mentale Gesundheit junger Menschen soll erarbeitet werden und umgesetzt werden. Da sagen wir ja, bitte schnell und bitte mit uns, den jungen Menschen, zusammen. Zweitens, da steht eine BAföG-Erhöhung drin, und zwar eine, die schneller kommt und höher ist, als das gerade die Koalition vorhat. Und drittens, an der Stelle nochmal, dort zu investieren, wo junge Menschen Demokratie erfahren, erlernen und mitgestalten können, nämlich im Kinder- und Jugendplan des Bundes.
Vielen Dank, Herr Haag.
Herzlichen Dank.
Was halten junge Leute von den Reformplänen der Bundesregierung? Darum ging es im Gespräch mit Wendelin Haag. Er ist Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings. Wie junge Menschen auf Politik blicken, darum geht es auch am Dienstag ab 20.15 Uhr hier im RBB 24 Inforadio. Dann hat nämlich die junge Wahlarena Premiere. Sally Kaya und Leonie Schwarzer bringen dann junge Wählerinnen und Wähler mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten zusammen.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.